Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Ihr ist der Manu und heute ist Montag und Le Buffet. Wir haben nämlich den 15. Januar und deswegen setzen wir uns hier wieder zusammen, um bei dem Format Le Buffet die besten Spiele der PlayStation Plus Programms und von Xbox Live with Gold komplett durchzugehen und euch ein bisschen zu helfen, die Übersicht zu wahren, was von diesem großartigen Angebot für euch interessant sein könnte. Wie immer natürlich an meiner Seite der wunderbare Attila, der das alles für uns recherchiert hat. Guten Morgen.
Morgen, Manu.
Wie immer kurz der Disclaimer, die Spiele sind natürlich nicht kostenlos, das wissen wir. Der Einfachheit halber, sagen wir das immer jetzt so locker flockig, ihr wisst natürlich Bescheid. Die Spiele sind nur spielbar, solange ihr diese Abo-Gebühren zahlt. PS Plus und Xbox Live with Gold, solange dieses Abo aber läuft, bekommt ihr diese Spiele zum kostenlosen Download, also ohne Mehrkosten. Und Attila, wir fangen diesmal mit Xbox Games with Gold an im Januar und da sind einige leckere Sachen dabei, glaube ich.
Ja, genau. Traditionell steigen wir mit Xbox Games with Gold ein. Das ist der erste Monat, sozusagen nach dem ganzen Weihnachtstrubel war man schon gespannt, womit steigen die beiden Kontrahenten dieses Jahr ein. Wir hatten ja schon einen kleinen Blick beim Games with Gold Programm, nämlich mit Back to the Future, The Game, 13th Anniversary Edition für die Xbox One. Das hatten wir ja schon im Dezember besprochen. Das ist jetzt noch bis heute im Programm drin. Also falls es jemand noch nicht sich geholt hat, kann er da mal reinschauen. Und die frischen Kandidaten sind auf der Xbox One jetzt The Incredible Adventures of Van Helsing 3. Das ist sozusagen, das ist vom 1. Januar bis zum 31. Januar verfügbar. Da hat man jetzt den ganzen Monat sozusagen noch Zeit. Und das ist lustig, weil das eines der Spiele ist, von denen ich den Vorgänger Van Helsing 1 war, so eines meiner ersten Xbox One Games with Gold Spiele. Als ich die Konsole gekauft habe, habe ich halt auch die beiliegende Karte für das Programm mal eingelöst und da war das dabei und ich habe es damals gar nicht wirklich wahrgenommen, habe es halt auch so abgespeichert in der Bibliothek und bin jetzt sozusagen über den dritten Teil da wieder drauf gekommen, was ich ganz nett fand.
Ja, The Incredible Adventures of Van Helsing, ein unglaublich langer Titel, auch schon der dritte Teil, hast du ja schon gesagt, ist im Endeffekt, wenn man es mit einem Satz sagen will, ein Diablo-eskes Spiel, nur eben halt mit dem Van Helsing in der Hauptrolle und ich kenne nur den ersten Teil, fand den aber durchaus sehr sympathisch, um es mal so zu formulieren. Ist jetzt nicht die Qualität, die man von einem großen Blizzard Diablo erwartet, aber so für zwischendurch ein bisschen Hack and Slay fand ich das allein von der Atmosphäre und von dem Thema mit dem Van Helsing da rumzurennen schon sehr, sehr amüsant.
Ja, das ist ein ungarisches Studio aus Budapest, Neocore Games. Da merkt man auch, es ist einfach ein bisschen vom Budget etwas weiter natürlich unten angesetzt. Jetzt ist es kein Diablo von der Produktqualität, aber wie du sagst, es ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Teil 1 und 2 gibt es zum Beispiel schon für die PlayStation 4, ist auch gerade im Angebot im Januar-Sale. Und Teil 3 ist noch Xbox One und PC exklusiv. Und wie du sagst, es ist ein Action-RPG Hack and Slay, Diablo-artig, als Trilogie angelegt. Basiert so ein bisschen vom Hintergrund her diese Bram Stokers Dracula, so von der Fantasy-Seite her und plus Steampunk-Elementen und das machen sie schon sehr schön und sehr klassisch steigt man da ein. Die Geschichte der Vorgänger wird so ein bisschen zusammengefasst, es bringt aber einem wenig, weil es ist wirklich so sehr, sehr kurz und man wird aber direkt in das Spiel mehr oder weniger reingeworfen. Es war für mich jetzt jemand, der die Teile nicht kannte, ein bisschen viel am Anfang, auch so von den Mechaniken, auch so, spielt sich schon ähnlich wie Diablo, finde ich auch, ähnlich wie, wie wahrscheinlich auch der erste Teil, aber man merkt so, gefühlt setzt man voraus, dass man da schon mal drin war und das war am Anfang erstmal irritierend für mich, aber dann habe ich eigentlich einen ganz guten Einstieg gefunden.
Kann ich mir vorstellen, wenn das als Trilogie, ich habe jetzt den dritten Teil nicht gespielt, aber wenn das als Trilogie angelegt ist, dann setzen sie wahrscheinlich schon einfach ein bisschen was voraus. Aber insgesamt, wenn man schon mal sowas Ähnliches wie Diablo gespielt hat, kann ich mir vorstellen, irgendwie angreifen, looten und dann muss man sich halt ein bisschen einarbeiten in Talentesystem und solche Geschichten, gell?
Genau, also das Talentesystem und so, ich glaube, das ist sozusagen auch das, was sie jetzt relativ stark erneuert haben, auch in Teil 3. Es ist, wenn man so von den Talenten ausgeht, ist es relativ klassisch gefühlt, aber es gibt noch so eine Art Wutmodus, wo man dann verschiedene Talente sowie Kombos kombinieren kann. Das Spiel bietet aber die Option, das auch alles ein bisschen einem abzunehmen. Das fand ich sehr angenehm. In den Optionen kann man sagen, mach mir die Kombos, mach mir das automatisch, equippe automatisch das beste Item, das ich habe und so weiter. Also das Spiel gibt sich Mühe, auch von den Schwierigkeitsgraden her, da schon den Leuten entgegenzukommen. Aber am Anfang war es einfach ein bisschen viel und es wird halt sehr wenig erzählt. Also man muss viel nachlesen, bis man da mal drin ist. Aber man
was
hat...
Was mir beim ersten Teil voll gut gefallen hat, war so diese Stimmung zwischen, also dieser Van Helsing, der hatte irgendwie auch immer so coole, wie er die Welt kommentiert hat und wie er die Welt gesehen hat und wie er mit anderen Charakteren umgegangen ist, das haben sie hoffentlich beibehalten, oder? So diese leichten Anleihen von Humor, obwohl es ja eigentlich eine sehr düstere Atmosphäre hat.
Genau, also das ist auch für mich einer der herausragenden Stärken dieses Titels. Die Atmosphäre, wie du gesagt hast, dieses ein bisschen Steampunk, ein bisschen Fantasy, was sich auch in den, man kann jetzt sozusagen im Gegensatz zum ersten und zweiten Teil 6 Charaktere wählen, die sehr unterschiedlich sind, die irgendwie alle dann Van Helsing sind, was ein bisschen irritiert. Aber zum Beispiel der Humor ist sehr, sehr gut gelungen. Van Helsing hat so eine Art Geisterbegleiterin dabei, Katharina, die normalerweise als Geist einer Frau auftritt, aber dann auf einmal in den Kämpfen zu so einer Art Monster in Geisterform wird. Und ich war völlig überrascht, wie gut die Dialoge zwischen den beiden funktionieren. Popkulturelle Referenzen sind drin, Sarkasmus, so ein gewisse, die Hintergrundgeschichte von Katharina wird aufgegriffen. Aber alles sehr, sehr sympathisch. Van Helsing immer so der knurrige, eher zynische, sarkastische Geisterjäger, Monsterjäger und Katharina so ein bisschen die spitzbübische, bisschen blutrünstige, der Sidekick. Und das fand ich wirklich sehr gelungen und wir werden auch nachher im Laufe dieses Angebots auch sehen, dass sowas auch komplett schief laufen kann. Aber das hat mich überrascht und das hat mich an dem Abend, wo ich es mir angeguckt habe, ich habe irgendwie um 10 angefangen, ich war um 3 Uhr, habe ich dann aufgehört. Also es hat mich durchgezogen. Ja. Ja, Loot und Mechanik, aber wie gesagt, durch den Humor fand ich das einfach unheimlich gut verdaubar. Das hat richtig Spaß gemacht, das Kampfsystem ist okay, ist taktisch und die Charaktere sind interessant, aber der Humor und so ein bisschen die Inszenierung in dem Ganzen hat mich mitgezogen, auch wenn das Spiel jetzt das nicht durch tolle Zwischensequenzen schafft oder eine gute Kameraregie, allein durch die Charaktere funktioniert das und das fand ich, das hat mich bei dem Titel jetzt wirklich, so hätte ich das gar nicht erwartet. Ja.
Also The Incredible Adventures of Van Helsing Teil 3 für die Xbox erschienen 2015 von Neocore Games. Und wie gesagt, die gibt's auch für Steam relativ günstig zu schießen, auch in irgendwelchen Sales, wenn man jetzt sagt, okay, lade ich mir den dritten Teil mal runter, aber ich will vielleicht die ersten beiden noch nachholen. Auf dem PC gibt's die relativ günstig. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, auf der PlayStation 4 sind die sogar noch im Angebot gerade.
Genau, und was man vielleicht noch als kleinen Nachsatz geben könnte, ist irre, wie viel Gameplay-Mechaniken die reingepackt haben. Also man denkt an Diablo und am Schluss hat man noch Tower Defense, Assassin's Creed-artige Truppenmanagement mit irgendwelchen Kommandeuren und irgendwie noch so ein Tamagotchi. Also es ist ein irres Spiel, das sich auf jeden Fall mal lohnt reinzugucken und funktioniert auch bis zu 4 Leuten im Koop. Also dementsprechend hat mir sehr gut gefallen.
Wunderbar. Dann noch bis zum 15. Januar, vom 1. bis zum 15. Januar. Van Helsing gibt es übrigens den ganzen Monat bis zum 31. Januar. Genau. Bis zum 15. Januar, also genau bis heute noch, könnt ihr heute noch genau runterladen, gibt's Tomb Raider Underworld. Das ist nicht ein Teil der neuen Reboot-Serie von Tomb Raider von Lara Croft, sondern schon etwas älter, aus dem Jahre 2008 für die Xbox 360 damals noch erschienen und PlayStation 3 natürlich entsprechend von Crystal Dynamics, der 9. Teil der alten Tomb Raider-Serie, hast du aufgeschrieben, gell? Wahnsinn. Ja, den habe ich tatsächlich übersprungen. Da war ich dann schon völlig draußen aus dieser Welt.
Ja, das ist sozusagen der Reboot vor dem anderen Reboot.
Vor dem Reboot, genau.
Die Tomb Raider-Serie hatte sich ja irgendwann relativ stark totgelaufen. Hat dann, glaube ich, mit, oh Gott, wie hieß denn der eine Teil, Angel of Darkness, komplett gegen die Wand gefahren. Und dann haben Crystal Dynamics das wieder übernommen und haben angesetzt mit einmal Tomb Raider Legend und Tomb Raider Anniversary. Und Anniversary war sozusagen ein Update, Remake vom wirklich ersten Teil. Und die haben alle sehr gute Kritiken damals eingefahren, sowohl Legend, Anniversary als auch Underworld. Und man merkt auch schon, dass Crystal Dynamics da vieles richtig gemacht hat, wirklich dieses klassische Tomb Raider-Erlebnis in eine etwas modernere, funktionierende Formel zu bringen. Das Einzige, was bei dem Spiel jetzt, finde ich, sehr gut sichtbar ist, ist, dass wir natürlich inzwischen einfach viel, viel weiter sind. Also besonders im Hintergrund mit dem neuen Tomb Raider Reboot, also mit jetzt auch Rise of the Tomb Raider und auch mit der Uncharted-Reihe, die parallel dazu 2007 startete damals, wirkt das ein bisschen altbacken, dieses Grund-Gameplay mit diesem, das Level ist das Kletterrätsel sozusagen, also der Weg bildet das Rätsel. Mhm. Und der Teil macht vieles richtig, auch wenn er einem auch hier wieder schwieriger Einstieg, ne, direkte Fortsetzung von Legend setzt eigentlich voraus, dass man Legend und Anniversary kennt, bietet einem so einen Mini-Zusammenschnitt an Szenen, der völlig chaotisch wirkt, also da muss man sich eigentlich kurz einlesen, wenn man die anderen Teile nicht kennt. Und dann einfach dieses, ich springe durchs Level, ich kletter durchs Level und das ist schwierig. Also wenn man jetzt erlebt, wie die anderen Spiele einen besser führen, wie sie sich besser inszenieren, dann wirkt dieser Teil eigentlich ein bisschen altbacken.
Hm. Ja, es war, glaube ich, auch damals so ein bisschen die Kritik, dass man Crystal Dynamics vorgeworfen hat, sie machen einfach more of the same und wissen nicht mehr so richtig, was sie mit der Serie machen sollen. Also es hat immer noch eine relativ gute Durchschnittswertung von 76 auf Metascore, was ja für das Spiel ich jetzt fast ein bisschen schlechter sogar noch in Erinnerung gehabt von den Kritiken, weil danach war ja wirklich eine lange Pause nach Tomb Raider. Aber man hatte damals, glaube ich, schon so das Gefühl, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber was man damals so gehört hat, dass nicht so richtig klar war, wo wollen wir denn mit der Serie einfach weiter hingehen und irgendwie haben wir alles ausgereizt in dieser Welt.
Ja, auf und der sehr GameStar.
Sehr Klischee überladen und sehr repetitiv und so, ja. Sorry?
Ja, auf der GameStar hat das auch, glaube ich, eine relativ gute Wertung bekommen. Aber wie gesagt, es ist ein interessanter Teil dieser Klassiker. Also wenn man mal einen aus dieser Reihe anschauen will, warum nicht? Aber wie gesagt, man merkt es an den belanglosen Kämpfen, an der Kamera und so. Funktioniert einfach nicht mehr so gut und wir sind Besseres gewohnt. Hat aber eigentlich eine ganz stabile, gute Inszenierung mit relativ hübscher Grafik und schönen Orten. Also man kann da durchaus mal reinschauen. Ich glaube, am Schluss wird einen einfach diese Sprungrätsel werden einen ein bisschen frustrieren. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Ja.
Ja, ist halt jetzt schwierig nach dem fantastischen Reboot,
ja,
da jetzt dann dagegen noch anzustinken. Aber so aus Archäologensicht vielleicht im doppelten Sinne ganz interessant.
Ja, das ist wieder so ein typischer Titel, so Spielegeschichte einmal reingeschaut. Ja.
Genau, ich habe den auch hier im Schrank, der gehört halt einfach irgendwie dazu, aber gespielt habe ich ihn tatsächlich nicht. Gut, dann kommen wir weiter, ich glaube, zu Lara müssen wir nicht mehr so viel sagen. 16. Januar bis 15. Februar, also einen ganzen Monat, stimmt das? Ja, oder?
Genau. Das ist wieder diese Überschneidung.
Diese Überschneidung, das ist so nervig bei Xbox, aber gut. Zombie kommt euch vielleicht bekannt vor. Das ist die Portierung von Zombie U, was damals exklusiv von Ubisoft für die Wii U erschienen ist, 2012. Und nachdem sich die Wii U ja so gar nicht verkauft hat, hat Ubisoft dann irgendwann gesagt, naja, dann streichen wir das U halt hinten weg und portieren dieses Spiel, was ja durchaus ein paar mehr Spieler verdient hätte, auch noch für die anderen Konsolen. Und da hieß es dann nur noch Zombie, ohne E hinten. Und hatten wir auch besprochen bei Insert Moin, Folge 1583 hat sich der Micha nochmal die Portierung angeschaut. Ich habe vorhin mal gesucht. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir zu Zombie U auch einen Podcast hatten, aber ich habe es auf der alten Breakfast-Seite auch nicht mehr gefunden. Also wenn, dann war das in einer dieser Folgen untergegangen, wo wir mehrere Spiele besprochen haben. Auf die Schnelle habe ich es jetzt nicht finden können. Aber gespielt habe ich es damals auf jeden Fall, ja.
Ich leider nicht. Ich hab's, es ist aber auch nicht mein typisches Genre mit dem Survival Horror und Zombie, das ist nicht so ganz mein Ding. Es gibt eine Insert Moin Folge, nämlich 558. Da wurde Zombie U mit Michael, mit Michi nochmal von der GameStar, siehste? Wurde das nochmal besprochen mit Daniel.
Da war das. Da war das genau. Noch alles klar.
Und Micha hat es ja auch nochmal besprochen. Auf den Cast würde ich dann auch einfach verweisen. Da spricht sozusagen der Experte. Survival Horror aus der Ego-Perspektive, spielt in London und man spielt sozusagen verschiedene Überlebende. Bei der Wii U war ja der Kniff, dass man sozusagen das Inventar in dem Controller mit dem Bildschirm hatte und auch das Spiel nicht pausiert hat, sondern man musste sozusagen, während man im Inventar rumgesucht hat, ging das Spiel um einen herum. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen läuft. Aber ich glaube, die Leute, die es interessiert, die schauen da auch dann mal rein, wenn das jetzt ab übermorgen verfügbar ist.
Genau. Und
wenn
oder hören den Cast mit Micha und
Michi. Genau, den alten Cast.
Ich kann noch eine Sache sagen, wenn ihr die Wahl habt, dann spielt auf jeden Fall die Wii U-Version. Also wenn ihr die tatsächlich noch irgendwie habt, würde ich da wirklich dazu raten, die dort zu spielen, weil der Survival-Horror, der geht wirklich ein bisschen verloren bei der Xbox-Version, weil man eben pausiert, um ins Inventar zu gehen. Und das war einer der Kernfeatures von diesem Horror-Aspekt, dass du eben, um neue Ausrüstung zu machen, auf das Display gucken musst und währenddessen halt von hinten irgendwie jemand kommen kann. Oder du flüchtest halt, versteckst dich irgendwo und hoffst, nicht entdeckt zu werden, während du irgendwie versuchst, dich zu heilen, was zu essen oder eben deine Waffe nachlädst und so weiter. Das hat schon sehr viel ausgemacht. Und es war halt einer der wenigen Spiele, die wirklich dieses Konzept mit zwei Bildschirmen der Wii U wirklich ausgekostet haben und wirklich auch genutzt haben. Also von daher, falls ihr da noch irgendwie günstig drankommt oder eure Wii U-Sammlung vervollständigen wollt, diese Wii U-Version von Zombie U, die gehört da auf jeden Fall dazu, als einer der uniken Titel, die es so oft in der Form nirgends anders gab.
Kostet aber auch nicht mehr viel.
Genau, aber man kommt halt nah dran mit der Zombie-Version, wenn man Bock auf sowas hat. Ist schon auch insgesamt ein gutes Spiel. Mein so ein Genre ist es auch nicht, weil es halt so ein, ja, man fängt halt immer wieder von vorne an. Es ist halt quasi so ein Permadeath-Spiel im Sinne von, dass du halt lernst aus deinen Fehlern und dann halt beim nächsten Mal weiterkommst. So, das hat mir aber aus dieser Ego-Perspektive nicht so lange Spaß gemacht. Muss man schon der Typ für sein, auf jeden Fall.
Genau. Das denke ich, passt und reicht als Empfehlung für diesen Monat.
Und das Highlight bei Xbox Army of Two. Nicht bei uns.
Nicht bei uns, nicht in Deutschland. Hier ist nämlich Army of Two indiziert, genauso wie sein Vorgänger, und nur sein beschnittener dritter Teil existiert, soweit ich informiert bin. Und wir haben den grandiosen, wunderbaren, perfekten Ersatztitel bekommen, nämlich A Kingdom of Keflings von Xbox. Four Keflings. Xbox 360 2008, der Vorzeigetitel im Microsoft Store. Du kannst als dein Microsoft Avatar in diesem Aufbaustrategiespiel von Ninja Bee mit den Keflings ihr Reich aufbauen. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, weil er erst ab dem 16. Januar zur Verfügung steht. Der ist auch nur bis zum 31. Januar verfügbar. Er hat erstaunlich positive Wertungen, als ich geguckt habe. Also ein paar Leute scheinen da so ein bisschen ihr Farmville Schrägstrich wie heißt Valley, nicht an Candy Valley, Stardew Valley etwas so in die Richtung gefunden zu haben. Es sieht aus, wie man sich's vorstellt, ne? Man trägt als Avatar irgendwie so Siedler-eske 3D Burgen durch die Gegend, stellt die hin, die Keflings freuen sich, dann baut man hier mal dort mal was auf. Ich glaube, man verpasst nicht unbedingt etwas, aber wenn es jemanden interessiert, sollte er mal zumindest kurz reinschauen. Wir können es jetzt auch nicht mehr abdecken, weil wir ja erst dann nächsten Monat wieder auf die Spiele zugehen.
Genau, wir wollen ja nur kurz darauf hinweisen, dass ihr es runterladen könnt, und wenn du das dir anschaust, dann werden wir in Le Buffet im Februar deine Lobeshymne dazu hören. Ansonsten bereiten wir den Mantel des Schweigens drüber aus.
Das, ja, vielleicht noch zwei Sätze, wenn ich es mir mal angeschaut habe. Vielleicht bin ich ja begeistert.
Eben. Gab schon so ein paar Titel, wo du vorher nicht gedacht hättest, dass die dich begeistern. Ja, wie irgendwelche Schleimballen farmen oder sowas letztes Jahr.
Ja, das war nett. Aber damit hat sich's dann auch für die Games with Gold im Januar 2018.
Genau. Sind es weniger als sonst? Mir kommt das irgendwie so wenig vor diesmal.
Jetzt ist das Übliche. Wir haben wieder eigentlich die zwei Kerntitel für die One, nämlich Helsing und jetzt das Tomb Raider. Wir haben halt den Rest vom Dezember mit Back to the Future, und wir haben die kommenden mit Zombie. Es ist immer das Gleiche. Aber es ist interessant, wenn man überlegt, dass PlayStation Plus eigentlich so langsam hochfährt mit seinen VR-Titeln und allem drum und dran. Naja, die Xbox hat jetzt keine dezidiert neue Hardware, wo sie noch was anbieten könnten, aber mal schauen, ob sie doch noch irgendwann reagieren.
Gut, dann kommen wir rüber zur PlayStation, ne? PlayStation Plus, wie das schöne Programm ja so heißt, fängt an mit, lass mich hier runterscrollen, mit einem wirklichen Knallertitel, muss man fast schon sagen. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so schnell kommt. Von 2016 erschienen für die PlayStation 4, nicht nur natürlich, aber eben PC, Xbox One und PlayStation 4. 2016 Deus Ex Mankind Divided, der Nachfolger von Deus Ex Human Revolution, ein fantastisches Spiel. Der Nachfolger hatte ich hohe Erwartungen rein. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen prüfen, ob die erfüllt wurden. Insgesamt der vierte Teil der gesamten Deus Ex-Reihe und ein richtig aktuelles, richtig gutes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell in diesem Programm landet.
Ja, und mich hat das natürlich kalt erwischt, weil bei mir in meinem berühmten ich sag immer so schön Pillar of Shame, weil es ist wirklich ein Pillar inzwischen. Es ist kein Pile mehr. Steht hier wunderbar in irgendeiner Edition im Regal, weil man muss es ja schließlich haben. Und jetzt habe ich es mir auch nochmal angeschaut für den Cast. Ja, es ist ein sehr guter Titel. Ich krieg immer so ein bisschen Panik bei solchen Titeln, weil die mir im Prinzip sagen, sei stealthy. und macht das gefälligst und das Spiel gibt sich schon Mühe, auch den Action-Pfad sozusagen zu ermöglichen, ist ja aus der Ego-Perspektive mit unglaublich vielen Möglichkeiten, aber ich fühle mich da immer so ein bisschen unter Druck gesetzt und wenn dann auch noch so an jeder Ecke und Enden so, hier kannst du noch Münze aufsammeln, hier kannst du noch einen Müllkorb untersuchen, dann wird das bei mir immer so ein bisschen viel. Als Completionist.
Vielleicht nochmal kurz einordnen für die Leute, die das gar nicht mitgekriegt haben. Also Deus Ex ist eine Science-Fiction-Serie, ein Action-Rollenspiel von Eidos Montreal oder Montreal, besser gesagt, und ist aus der Ego-Perspektive, spielt sich wie ein Shooter sozusagen, steuert sich wie ein Shooter, aber ist eben im Kern ein Stealth-Roleplay-Game. Du hast als Geheimagent die Möglichkeit, dir verschiedene Augmentierungen einzusetzen. Also du hast so Spezialfähigkeiten, du hast irgendwie deine Armverstärkung. Also es ist so Cyberpunk-mäßig, Transhumanismus. Die Menschen können sich eben solche Verbesserungen einbauen lassen, à la Couleur. Und das Grundthema nimmt diese Technologie auch auf, weil es geht immer darum, wie viel Menschlichkeit steckt noch in dir als Mensch, wenn du maschinelle Teile dir einbaust. Und gerade in diesem zweiten Teil, in Mankind Divided, ist es noch stärker im Fokus, dieses Thema, oder sollte noch stärker im Fokus sein, weil die Orks, die Augmented Reality Menschen, gehasst werden für Ereignisse, die halt im ersten Teil passieren. Und deswegen gibt's sowas wie Apartheid, was dann auch ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat, weil eben so diese Rassismus-Thematik typisch für Science-Fiction hier übertragen wird, nicht mehr in Bezug auf die Hautfarbe, eben wie Apartheid stattgefunden hat, sondern dass die Menschheit sich abgrenzt von Menschen, die augmented sind. Genau, augmented, wie heißt das auf Deutsch?
Augmentiert.
Ja, augmentiert klingt irgendwie schon. Die sich halt eben mechanisch verändert haben lassen. Und dieses Thema wird aufgegriffen, hat im Vorfeld eine riesen PR-Kampagne und dann eben auch eine große Diskussion ausgelöst. Und das knüpft auch an dieser Stelle an, wo ich dann ein bisschen enttäuscht war, weil davon hatte ich mir tatsächlich mehr erwartet. Also wer mich jetzt schon länger verfolgt und kennt, der weiß, dass ich Science-Fiction und sowas wie Black Mirror oder Star Trek oder so vor allem deswegen mag dafür, weil sie halt Geschichten erzählen können, die einem zum Nachdenken über aktuelle Ereignisse in unserer Realität bewegen können. Und Deus Ex Mankind Divided, dieser zweite Teil, hat alles, was nötig gewesen wäre, um genau sowas zu sein im Videospielkontext. Nämlich dich vor moralisch schwierige Entscheidungen zu bringen und dich irgendwie nachdenken zu lassen über Rassismus, über solche Dinge, die dann in diesem Spiel ja halt auf einer Science-Fiction-Ebene angesprochen werden. Aber davon ist leider relativ wenig im Spiel wirklich ernsthaft eingebunden. Es bleibt sehr gamey, es traut sich nicht richtig und bleibt insgesamt sehr mutlos, was dieses ganze Thema angeht von der Geschichte.
Ja, ich glaube, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, weil Adam Jensen, der Hauptcharakter, wird ja überhaupt nicht, ist gar nicht betroffen von dem Ganzen, von dem ganzen Kontext. Also sie geben schon eine gute Prämisse, sie inszenieren das am Anfang auch schön. Aber dann im Endeffekt spürst du wenig selbst davon als Spielecharakter. Und es versinkt halt so ein bisschen in dem dystopischen Verschwörungstheorie-Szenario, wo deine Entscheidungen eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Auch schade ist, dass dieses Mal findet sehr viel in Prag statt, im zukünftigen Prag. Das war im Vorgänger auch schöner mit vielen unterschiedlichen Schauplätzen. Also irgendwie, du denkst, wenn man die Prämisse sieht, wenn man die Anfangsinszenierung sieht, wenn man auch die Zusammenfassung, eine sehr schöne Zusammenfassung vom ersten Teil, also vom Human Revolution Teil ist da drin, die holen einen richtig gut ab und man denkt schon, wow, jetzt haben sie es auch geschichtlich gut aufgegriffen und dann versandet es halt ein bisschen. Gameplay-technisch haben sie wirklich geschafft, den Vorgänger, glaube ich, zu verbessern, indem man halt nicht mehr als zum Beispiel Stealth-Spieler am Schluss dann doch die Knarre auspacken muss, sondern man kommt wirklich gut durch, so von dem, was ich erlebt habe. Sie nehmen einen da auch ein bisschen mehr an die Hand. Aber wie du sagst, der Anspruch, es hätte was viel Größeres sein können, was sie da hätten schaffen können. Und das ist ein bisschen schade. Es bleibt trotzdem von der Spielegeschichte her eigentlich ein exzellentes Spiel und bietet viele Freiheiten und viele individuelle Spielstile, auch wenn der Stealth-Spielstil trotzdem irgendwie gefühlt der gewollte ist.
Insgesamt trotzdem aber ein gutes Spiel, wenn man eben auf dieser Story-Ebene enttäuscht wird. Mechanisch macht es trotzdem wahnsinnig viel Spaß und macht sehr viel richtig, auch wenn es ein bisschen höhere Erwartungen geweckt hatte bei mir, weil ich halt einfach den ersten und den zweiten, also Deus Ex als Marke sehr, sehr mochte und ich mochte auch diesen ersten neuen Teil, nämlich diesen Human Revolution mochte ich sehr, sehr gerne. Mankind Divided war, hat mich nicht ganz so abgeholt, auch mechanisch. Es ist schon gut, aber es ist dann im Endeffekt halt doch relativ, verliert sich dadurch, dass man halt so viel Freiheiten hat, weißt du? Also es muss halt immer alles möglich sein und das greift ja ineinander dann auch mit der Geschichte, dass du dann halt wenig davon merkst. Aber so ein bisschen also, da so rumschleichen. Ich fand es, dafür war es ein bisschen eingeengt. Also man ist halt sehr viel in diesem Prag unterwegs und da ist aber halt einfach auch so wenig. Das ist eigentlich dann nur wie so ein Missionshub, um dann auf diese weiteren Missionen zu gehen. Und es wirkte so wenig lebendig, diese Stadt. Und also es hätte noch besser sein können, glaube ich, als es jetzt im Endeffekt geworden ist. Aber ein idealer Kandidat, glaube ich, für das PlayStation Plus Programm, weil dann ärgert man sich, glaube ich, nicht so sehr.
Ja, und wirklich in so einer dieser geforderten Blockbuster. Das muss man schon sagen. Genau. Viele Leute wünschen sich ja im PlayStation Plus Programm und Xbox Games with Gold Programm immer wieder so ein paar Vorzeigetitel. Und da hat Sony wirklich das Jahr durchaus mit einem Kracher starten lassen, muss man schon sagen.
Klingt jetzt auch mehr negativ. Also es bezieht sich wirklich sehr auf diese Story und auf die Erwartung, die ich da hatte. Macht schon sehr viel Spaß.
Ja, es ist halt verschenktes Potenzial. Das tut immer weh, wenn man denkt, solche Spiele könnten doch so viel besser sein.
Ja, ein Spiel, kommen wir weiter zum nächsten, bei dem ich gar keine Erwartungen hatte, weil ich gar kein Comicleser bin und dann auch noch dachte, oh weia, das kann aber auch ziemlich nach hinten losgehen. Das zweite Telltale-Spiel in diesem Monat, beziehungsweise Telltale bei Xbox war ja noch vom letzten Monat, aber eben Telltale ein Dauerkandidat hier bei unserem Le Buffet-Format. Batman The Telltale Series. Ich bin gerade sehr begeistert von der zweiten Season. Gehört mit zu meinen Highlights vom letzten Jahr, was da passiert, was Telltale da sich für Geschichten ausdenkt. Und die erste komplette Season ist jetzt im Teil des PlayStation Plus Programms bei PlayStation 4 zu haben. Auch relativ aktuell. In meinen Augen auch ein Blockbuster von 2016, also auch sehr aktuell. Gibt's alle 5 Episoden, könnt ihr nachschauen, haben wir alle 5 Episoden besprochen und wir waren wirklich insgesamt sehr angetan, weil Telltale es tatsächlich schafft, Batman komplett neu zu definieren, was Batmans Geschichte angeht. Also sie erzählen die Origin-Geschichte von Batman und es ist aber im Endeffekt ein Bruce Wayne-Simulator. Also du hast in diesem Spiel ganz oft die Möglichkeit zu entscheiden, gehst du zu dieser Situation, zu diesem Gespräch als Batman oder gehst du als Bruce Wayne? Spoiler, Bruce Wayne ist Batman, falls ihr das noch nicht wusstet. Und es macht unglaublich viel Spaß, dieses neue Batman-Universum, so wie Telltale es definiert, zu entdecken, weil es eben nicht so ist wie in den Filmen. Sie trauen sich ein paar Dinge zu machen, die man so noch nicht gesehen hat, wenn man Batman aus Comics, aus der TV-Serie früher, aus den unzähligen Verfilmungen und aus auch Videospielen kennt. Es ist wirklich ein anderer Bruce Wayne und gerade jetzt in Season 2 wird es so konsequent durchgeführt, und auch bestimmte Bösewichte, die zwar auftauchen, die man auch wiedererkennt, sind komplett anders definiert. Also ich will jetzt mal so kurz was sagen, das ist auch relativ klar im Trailer schon ersichtlich. Der Joker ist noch nicht der Joker in dieser Season, in diesem ganzen Spiel, sondern er heißt dort noch John Doe. Man erkennt ihn aber schon als der, der mal der Joker werden wird. Also nicht nur die Origin-Geschichte von Batman wird eben neu interpretiert und neu erzählt, sondern Bruce Wayne und Joker lernen sich schon kennen, bevor Joker schon der Joker ist, ja. Und solche interessanten Sachen sind da drin und passieren da und macht wirklich sehr viel Spaß und ist auch das erste Telltale-Spiel mit der neuen Engine. Also wer bis jetzt immer ein bisschen so gestöhnt hat, dass die so schlecht laufen und so ruckelig sind und abstürzen, der sollte da mal wieder einen Blick drauf werfen, weil es wirklich spürbar besser läuft. Diese Version mit der neuen Engine ist immer noch kein Grafikwunder, aber läuft insgesamt schon sehr viel besser als die vorherigen Telltale-Spiele. So, Monolog Ende.
Ja, man weiß ja inzwischen, dass ich ein bisschen Telltale meide und das wird mir mit PlayStation Plus und Games with Gold wirklich reingedrückt. Also ich habe das Gefühl, jeden Monat taucht irgendwo ein Telltale oder ein Telltale-artiges Spiel auf. Die scheinen dort irgendwie einen Dauervertrag mitzuhaben. Ich freue mich ja, dass Batman scheinbar ein gelungenes Spiel geworden ist von Telltale, dass sie auch technisch das endlich mal in die Reihe bekommen haben. Was mich nur so ein bisschen besorgt, ist einerseits, dass ich in vielen Jahresrückblick-Casts eine gewisse Telltale-Müdigkeit bei manchen rausgehört habe. Also wirklich so, ich habe langsam keine Lust mehr und ich habe das gespielt und das noch und dann kommt nochmal und nochmal und nochmal. Da hilft es ihnen vielleicht auch nichts, dass sie jetzt wieder eine gute Qualität erreichen, weil die Leute einfach von dem Game-Spielprinzip ein bisschen gelangweilt sind. Und was natürlich noch so ein bisschen dazu kommt, ist, das ist ein Titel von 2016 und ist der jetzt schon beim PlayStation Plus Programm drin ist.
Genau, ist toll für die PlayStation Plus Abonnementen. Aber ich glaube, das hatten wir ja auch im Discord oder auf Twitter oder so, glaube ich, kurz besprochen, angedeutet. Das würde ich hier auch gerne nochmal besprechen. Ich glaube, Telltale schadet sich ein bisschen damit selber auch. Also ich habe so das Gefühl, dass man jetzt inzwischen denkt, warum soll ich mir eigentlich überhaupt noch ein Telltale-Spiel neu kaufen? Ich muss warten, bis alle 5 Episoden da sind. So Leute wie Micha warten ja sowieso, bis alle Teile da sind und warten dann auf die Retail, um es halt am Stück zu spielen. Und wenn du das eh schon abwartest bei Telltale, weil du sagst, ich habe eh noch irgendwie 3 oder 4 ungespielte Telltale-Seasons hier, dann kann ich da jetzt auch noch warten, bis die alle komplett sind. Dann auch noch zu warten und zu sagen, hey, das kommt eh nächstes Jahr bei PlayStation Plus oder bei Xbox Live with Gold. Damit machen sie sich, glaube ich, so ein bisschen selber die Kundschaft kaputt, ehrlich gesagt. Auch wenn sie dadurch natürlich ein bisschen was verdienen werden, ganz klar. Aber so für Neukunden, fürs Neukundengeschäft ist es, glaube ich, kritisch, dass die so schnell kommen, meine ich. Also, weißt du, Back to the Future ist ja klar, da macht man sich kein Geschäft mehr kaputt. Aber bei Batman finde ich das schon gewagt.
Ja, besonders, ihr habt ja Episode 5 im Dezember vercastet.
Ja, die kam ja erst. Das ist eine brandaktuelle Folge. Wir sind jetzt bei 2000. Das ist ja kein Jahr her. Das war bei 1774. Das ist ein Jahr in St. Moin. Also, das ist nicht so viel. Ja.
Genau. Also, Dezember 2016 kam der letzte Teil. Ja. Und das sind jetzt auch keine Spiele, wo man sagt, die brauche ich aufgrund des Multiplayer-Aspekts, aufgrund der Grafik oder irgendwas. Das sind Spiele, wo man sagt, ach, die spiele ich mal zwischendurch, wenn ich mal Lust und Zeit habe. Und die altern jetzt auch nicht viel, viel besser. Es wird eher mal, dass die Grafikfehler vielleicht durch ein paar Patches weggekommen sind. Und wenn sie, die Aktualität ist ja ein Faktor bei Telltale. Aber das andere Problem ist einfach, dass sie jetzt Tales from the Borderlands reingebracht haben. Irgendwo war mal The Walking Dead drin. Dann jetzt gerade Back to the Future war drin. Und es sind so viele Reihen von Telltale jetzt schon in den PlayStation Plus oder Xbox Games with Gold Programmen erschienen, dass man wirklich fast von einem kompletten Katalog ausgehen kann, wenn es weitergeht. Also da lohnt es sich wirklich nicht mehr, die Spiele direkt zu holen, wenn man sowieso sagt, man hat ein Überangebot an zig Spielen. Und das sind auch Spiele, die spielt man vielleicht nicht unbedingt 2 oder 3 Mal oder will sie im Schrank stehen haben.
Nee, die
sind ja sowieso, im Episodenformat. Eben.
Die sind ja sowieso digital und von daher, ich finde es ja ideale Spiele für so ein Programm. Also aus Kundensicht ist es ja perfekt. die da drin zu haben. Du hast die komplette Season, du kannst sie irgendwann spielen, werden nicht wirklich viel schlechter älter, weil sie altern eigentlich ganz gut, finde ich, weil sie sich halt sehr auf die Narration beschränken, werden sogar eher besser, wie du gesagt hast, durch Patches. Also von daher, aus Kundensicht ja alles super. Ich bin gespannt, wie der Weg von Telltale weitergeht. Also noch scheinen sie ja sehr erfolgreich damit zu fahren, mit der Schiene. Und wenn sie damit eben noch alte Serien, alte Seasons, vielleicht ist es ja auch eine Promo-Aktion. Vielleicht ist ja sowas wie, hier ist die komplette erste Season, auch gleichzeitig als Werbeaktion in ihren Augen gedacht für die zweite Season. Weil alle, die das jetzt hier im PlayStation Plus-Programm spielen, haben vielleicht Bock auf die zweite Season und werden sich es dann vielleicht kaufen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke dahinter, weißt du?
Ja, beziehungsweise vielleicht rechnen sie auch einfach ein Jahr danach nicht mehr damit, dass sich da noch groß was verkauft, und es ist eine Möglichkeit, über das PlayStation Plus Programm nochmal Geld zu machen. Oder es ist vielleicht auch so eine Art Paketdeal. Sony nehmt uns die und die und die Reihen ab, dann packen wir euch als Goodie noch eine relativ aktuelle Reihe dazu. Aber ich frage mich wirklich, auch in Betracht dessen, dass er Telltale jetzt Mitarbeiter entlassen hatte und auch sie generell jetzt immer wieder sehr ähnliche Sachen machen von ihren Prinzipien her, ob sie so ein bisschen ihren Zenit überschritten haben. Und sie haben ja noch Guardians of the Galaxy, sie haben Batman, sie haben Borderlands, sie haben alles Mögliche. Also mal gucken, ob sie da mit gut fahren und wie sich das weiterentwickelt.
Wie gesagt, an der Qualität, also Guardians kam nicht so gut an, habe ich selber nicht gespielt, weil eben alle mich davon abgeraten haben. Aber Batman, die erste und die zweite Season, sind qualitativ wirklich, gehören zu den Besten, was Telltale gemacht hat. Also von daher, wenn sie so weitermachen, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Aber wir werden das beobachten.
Wir bleiben gespannt.
Genau. Das nächste Spiel ist ein bisschen älter, 2 Jahre älter noch als Batman. Er kam 2014 in der Generation davor, nämlich noch auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 und dem PC natürlich, Sacred 3. Und ich vermute jetzt einfach mal, aufgrund meiner Erfahrung, die ich mit dem Spiel hatte, dass du das meinst im Vergleich zu Van Helsing, dass man so einen Diablo-Klon auch ziemlich versemmeln kann.
Also besser hätte es Microsoft dieses Mal nicht treffen können mit dem Vergleich. Also ein ganz ähnlich, erstmal auf den ersten Blick ähnlich geartetes Spiel, nämlich auch wieder so Diablo-artig von oben herab. Auch wieder, man hat seine 5-6 Klassen, die entsprechen so ein bisschen.
Auch ein dritter Teil, fällt mir gerade auf.
Auch ein dritter Teil. Vercastet auch, nicht auch, aber von Micha, da gibt es einen Cast dazu, kann man gerne bei Insert 9086 nochmal nachhören. Ich glaube, ihm hat es ein bisschen besser gefallen als mir.
Ja.
Aber da war ja die Kontroverse auch ein bisschen größer als das Spiel selbst. Aber das ist Tag und Nacht, wenn ich das mit Van Helsing vergleiche.
Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, Sacred 3 ist klar auch eine Traditionsserie. Also Sacred 1 und 2 waren fantastische Spiele, die dieses Diablo-eske Prinzip auch wirklich gut umgesetzt haben. Die habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Und ich hatte durchaus Bock auf Sacred 3. Aber du hast es auch, glaube ich, schon gesagt, Sacred 3 hat mit diesem Grundprinzip oder mit diesem Anstrich, was Sacred 1 und 2 hatte, eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Also während Van Helsing wirklich eine konsequente Trilogie darstellt, fühlt sich Sacred 3 an wie die Persiflage, die im Kino läuft, wenn irgendwie zu Scream, weißt du? So. Also Sacred 3 fühlt sich an wie das ungeliebte Kind vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist so komisch anders. Hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Ja, also ich glaube, es gibt so die drei Abstufungen. Es gibt die Leute, die wirklich Sacred 1 und 2 Fans waren. Für die ist das ein Schlag ins Gesicht, dieses Spiel. Dann gibt es die Leute, die so ein bisschen Berührungspunkte haben wie wir. Die kennen den Vorgänger und sind ein bisschen irritiert. Und dann gibt es die Leute, die überhaupt keine Berührungspunkte haben und ganz offen rangehen. Aber wenn auch das Spiel hat eigentlich eine relativ, wenn man mal den Sacred rausschmeißt, einfach mal eine relativ stabile, ganz ordentliche Basis. Das ist eine Art Hack and Slay, sehr arcadig, eher mit Level und Score aufgearbeitet. Kann man im Koop mit 2 am Fernseher spielen oder mit 4 online. Das funktioniert sogar jetzt noch. Ich war mit der PS3 in einem Online-Match. Das ruckelt zwar wie nix, aber das kommt, glaube ich, mehr auf die Leitung an. Und das Spiel ist auch ein bisschen überfordert, wenn viele Gegner kommen. Aber da fängt es dann halt schon an. Man hat Schlauchlevel, man hat immer gleiche Gegnertypen und. Und es hilft nicht gerade dabei. Und wenn das Spiel auch nett ist im Koop, glaube ich, wenn man so einfach nebenbei sich unterhält und den ganzen Kram ausblenden kann, dann gibt es eine Sache und die bricht diesem Spiel einfach das Genick. Und das hat dieses Spiel für mich zu einer Qual gemacht. Und das ist auch schön, weil es mit Van Helsing so schön entgegenläuft, nämlich der Humor. Alles, was Van Helsing richtig macht, mit seinen Charakteren, mit seinen Dialogen, mit seinen Witzen, Anspielungen und allem, macht Secret 3 auf allen Ebenen falsch. Ich glaube, ich habe noch nie eine Fantasy-Story auf so einer miserablen, unglaublich schlechten, banalen, proletenhaftigen Humor erlebt, der so unpassend war, der sowohl die Geschichte verhaut, nämlich in jedem Belang, also wirklich also teilweise so sexistische Anspielungen. Man hat so einen Geist dabei, der so einem die Magie beeinflusst und nicht ja der erste Geist, der kommt, das ist, der macht ständig so anzügliche Ansprüche wie, hey Baby, oh, du hast mich überrascht, ich würde auch gern mit dir mal in die Kiste gehen. Und du denkst so, hallo, ich spiele hier einen Seraphim, der selbst schon komische Kommentare macht. Dann habe ich so eine Telepathie-Begleiterin, die irgendwie auch völlig hilflos wirkt. Und meine Güte, also das Spiel hat eigentlich eine nette Basis, aber warum sie diesen Humor reingepackt haben, das, also ja.
Ja, weil sie halt dachten, das wäre lustig. Also sie wollten dieses Spielprinzip irgendwie auflockern, aber es hat zwei Probleme. Also einerseits inhaltlich ist es wirklich A, nicht lustig, ist ja natürlich immer Geschmackssache. Hat zwar professionelle Sprecher, die mir aber tierisch auf den Keks gegangen sind. Und diese Art von Humor, den kann man ja mögen, muss man nicht mögen, aber inhaltlich, wie du schon gesagt hast, ist der echt problematisch an vielen Stellen und einfach nur bescheuert. Und er ist halt quasi für Sacred-Spieler, haha, Achtung Wortspiel, ein Sakrileg. Weil halt die ersten Spiele so ernst waren und ihre Welt so ernst genommen haben und das irgendwie wirklich nicht da reinpasst gefühlt. Und wenn man den komplett für sich alleine sieht, kann man den schon spielen. Aber gerade wenn man ihn dann als reinen Koop-Titel sieht, dann nervt dieses Geplapper auch. Also so ging es mir dann zumindest. Wenn du alleine spielst, kann man es okay ertragen, dieses Geplapper. Aber wenn du zu zweit spielst und ständig labern die da rum und so und du willst dich aber nebenbei eigentlich unterhalten, weil das Spiel nicht mehr Anspruch hat, um sich da konzentriert reinzustürzen, dann stört's auch wieder dieses Rumgealber. Also das hat irgendwie keine gute Mischung, dieses Spiel. Nee.
Aber es ist so peinlich, so fremdschämig. Man denkt, okay, ihr wollt selbstironisch sein, aber es klappt halt überhaupt nicht. Also ich fand das auch so, da kommt eine epische Story und dann, ja, aber neulich im Supermarkt, bla bla bla. Weißt du, so künstlich gebrochen, wo du denkst, ich weiß, was ihr machen wollt, aber es klappt nicht. Die GamePro hat sehr schön geschrieben, Arcaria sucht den Superclown. Und das fasst, glaube ich, so abschließend ganz gut zusammen. Oh ja. Ich fand es furchtbar. Also wirklich schade. Grundmechanik verstehe ich, kann man auch mal koopmäßig vielleicht mal machen. Aber ich habe überhaupt keine Lust mehr, es weiterzuspielen.
Es gab eins meiner allerersten Xbox 360, die mittwochs da immer erschienen sind, diese Live-Games, weißt du? Diese Indie-Games, wo auch Braid und so rauskam. Da gab es eins, das liebe ich bis heute so total. Das hat es geschafft, diesen Humor wirklich reinzubringen. Da hat man dann halt so Items gehabt wie die heilige Unterhose. Und dann ist man halt wirklich so rumgelaufen und das ganze Spiel hat sich so. War quasi so eine Monty Python-Version von Diablo, ja, und alles war irgendwie verballert. Die Charaktere waren skurril und alles war komplett durchgeknallt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich komme nachher drauf. Und das hat's wirklich genau richtig gemacht, weil es halt die komplette Welt halt nicht ernst genommen hat. Und bei Sacred hast du aber trotzdem immer noch so eine seriöse Basis, weil du ja trotzdem rumläufst, lootest, Monster verklopst und weißt du, also da ist die Grundprämisse ist ja nicht albern und deswegen passt es gar nicht rein, da überhaupt den Namen Sacred drauf zu schreiben. Also wenn sie, das hat glaube ich auch der Micha in dem Cast gesagt damals, wenn sie das als eigene IP entwickelt hätten und sich komplett auf diesen Humor gestürzt hätten, dann hätte das durchaus funktionieren können. Wenn man einfach quasi sagt, man nimmt Diablo-Spielprinzip mit einer lustigen, albernen Geschichte und dann erfindest du halt irgendwie auch Geschichten, dass der König irgendwie sauer ist, weil sein Erbseneintopf zu salzig ist oder sowas in der Art, weißt du? Dann könntest du ja solche Missionen auch darum stricken, aber Sacred 3 vermischt ja diese Welten und nur eigentlich diese Kommentare sind so breaking the wall. Und das hat mich irgendwie so irritiert.
Und selbst dann bräuchten sie immer noch ein besseres Writing.
Ja, also natürlich.
Den Humor immer noch nicht gut. Ich verstehe, was du meinst. Das hätten sie echt machen können. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen erträglicher geworden. Aber trotzdem hätten sie noch mal jemanden hinsetzen müssen. Also ich finde es schade, weil es gäbe in beide Richtungen Potenzial. Und wie gesagt, die Grundmechanik funktioniert ja. Es gibt auch ein paar schöne Talentbäume und bla bla bla. Aber ja, das ist irgendwie sowas, das hat anstrengend gemacht. Und da saß ich echt dran und hab gedacht, das kann nicht sein. Nicht schon wieder so ein bescheuerter Kommentar. Und zack, wieder kam einer. Gott sei Dank hatte ich Kopfhörer. Ich glaube, ja. Meine Frau wäre in Ohnmacht gefallen.
Ja. Und abseits davon ist es insgesamt auch sehr eintönig, das Spielprinzip.
Also ja,
macht's auch
das ist ein Brawler, ein arcadiger Brawler.
Ja, aber auch das kann man besser machen als Sacred 3, selbst wenn man den Ton abdreht. Ja. Also nicht sonderlich zu empfehlen. Hat auch echt keine guten Kritiken gekriegt. Wie gesagt, wer noch mehr hören will, Folge 1086. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel, erschienen für die PlayStation 3 2015, nämlich The Book of Unwritten Tales 2, ein Point-and-Click-Adventure.
Yay! Yay! Und die macht schon mal besser mit dem Humor. Mhm. Also wir haben hier wirklich einer dieser Vertreter des klassischen 3D-Point-and-Click-Adventures mit allen Stärken und Schwächen so ein bisschen. Ist der direkte Nachfolger von der Book of Unwritten Tales. Wir haben diesmal echt nur direkte Nachfolger, die mir alle so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben, weil ich die Vorgänger meistens nicht so gut kannte. Der Vorgänger war 2009 und insgesamt hat es doch relativ gute Kritiken bekommen. Ist von King Art. Das sagt bestimmt einigen Leuten etwas. Und ja, also die Stärken sind definitiv der Humor, die Charaktere, die Geschichte, die Welt, sehr Fantasy-artig, mit sehr sympathischen Charakteren, mit vielen Anspielungen und einem sehr klassischen Gameplay, so wie man es eigentlich ganz gut kennt. Sieht auch sehr hübsch aus, lässt sich auch einigermaßen gut steuern, wobei man da schon das Gefühl hat mit Maus, beziehungsweise es gibt auch für iOS zum Beispiel, könnte ich mir das fast ein bisschen komfortabler vorstellen. Auch es gibt gute deutsche Synchronsprecher, habe ich jetzt immer wieder gehört. Ich habe es Englisch gespielt, weil die Konsole so eingestellt ist. Kann man sich angucken, ist, glaube ich, gar kein so schlechtes Ding. Ist halt ein bisschen anstrengend, so von den diese 3D-Adventures, das kennst du, die sind einfach in dem Raum, sich zu bewegen und zu den einzelnen Points hinzukommen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich bin auch nicht so tief in die Geschichte jetzt eingestiegen, dass ich bewerten kann, wie die sich am Schluss entwickelt. Aber so fand ich den Humor echt ganz zum Schmunzeln, ganz angenehm.
Ja, ich habe selber nie gespielt. Ich wollte es immer mal spielen, aber bin leider auch noch nie dazu gekommen, obwohl ich eben King Art total mag, das Studio. Die machen echt tolle Sachen. Ja, vielleicht werde ich mir das mal anschauen. Aber das finde ich jetzt irgendwie doof, dass das halt der zweite Teil ist. Also da hätte ich jetzt tatsächlich eher mehr Bock, den ersten Teil vorher zu spielen. Weil ich dann schon das Gefühl habe, dass das halt wie bei The Delic oder so ist, dass halt diese Geschichten dann auch weiter erzählt werden. Und ich glaube schon, dass es viel dazu beiträgt, wenn man halt das erste Book of Unwritten Tales kennt, wenn man weiß, was die Charaktere sind, was das für eine Welt ist und so weiter. Ja.
Also definitiv, das habe ich vorne und hinten gemerkt bei dem Spiel. Die Charaktere werden mit einem minimalen Ding eingeführt und man landet so drin und man findet die ja grundsätzlich erstmal sympathisch, aber irgendwie kommt man da nicht hin. Und das Schade ist, dass es den ersten Teil, glaube ich, auch gar nicht für die Konsolen gibt, sondern nur halt für Mac und Windows und so. Und da hat wahrscheinlich Sony auch keine Möglichkeit gehabt. Deswegen ist es ein bisschen, ich weiß nicht mal, warum sie es auf den Konsolen dann veröffentlicht haben. Auf der GamePro stand sogar irgendwie Entwicklung eingestellt für die Konsolen. Okay. Das ist anscheinend doch noch rausgekommen. Aber ja, wie du sagst, es ist ein bisschen schade, aber wenn das jemand schon kennt und den zweiten Teil immer mal nachholen wollte, warum nicht? Hätte ich mir fast für die Vita gewünscht, weil mit dem Touchscreen hätte ich mir das ganz gut vorstellen können. Mhm.
Naja, dann schaut mal bei Steam vorbei, da gibt es die, glaube ich, auch relativ günstig, wahrscheinlich auch den ersten und den
zweiten iOS Teil. Kostet auch nichts.
Ja. Ein paar Euro. Gut, aber trotzdem im Programm. Auch ebenfalls im Programm ein Spiel, von dem ich noch nie gehört habe. Ein Vita-Spiel natürlich. Und wenn ich jetzt mal gerade gucke, ist von Niz America, vom Publisher, mal wieder eine Visual Novel. Da haben wir ja den perfekten Kandidaten. Lieber Attila, was ist Psycho-Pass Mandatory Happiness? Das klingt schon wieder wie so ein Micha-Spiel pur, ey.
Es ist ein Micha-Spiel. Es ist ein Gregor-Spiel, wenn ich so an den Plauschangriff erinnern darf. Wie du sagst, eine Visual Novel. Basierend auch auf einem Anime, Psycho Pass, da gibt's auch eine Fernsehserie dazu, einen Kinofilm, 2015 ist der Kinofilm erschienen, hatte ich mal recherchiert, wollte ich mir sogar ein paar Folgen angucken, weil die Prämisse erstmal ganz interessant klingt. Also man hat so eine dystopische Zukunft, in der die Gedanken der Menschen so gemonitort werden und auf Basis deiner Gefühle, Aggression und so weiter hast du einen Psychopath und der hat ein bestimmtes Level, orange, rot, blau, weiß der Teufel was. Und du als Charakter hast auch einen Psychopath, bist aber selber in einer Art Polizeieinheit, die Verbrecher jagt, aber auch eher so eine Polizeieinheit, die selber so ein bisschen als korrupt gilt und selber gemonitort wird. Also so die Prämisse ist eigentlich
ganz cool. Aber schon mal besser, als irgendwelche Tauben zu daten, ehrlich gesagt.
Definitiv, wobei man ja sagen muss, bei Hatufu Boyfriend ist die Hintergrundgeschichte ja auch irre, aber da wird man nie hinkommen. Und da haben wir das gleiche Problem. Am Anfang klingt es nach Minority Report, dann macht man das Spiel an und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, ich bin fast eingeschlafen. Das ist so ein fairer Beginn. Ich meine, es ist eine Visual Novel, natürlich, das ist Vor- und Nachteil, da muss man ein Fable dafür haben. Aber ich glaube, ich bin nicht mal zur ersten Entscheidung gekommen. Also ich habe diesen Titel durch und bin versucht, man lernt seine Teammitglieder kennen, man kommt da rein als neuer Mitglied dieser Einheit und man ist dann eine Entführung und so. Also es deuten sich ganz interessante Sachen an, aber meine Güte, also die haben das wirklich gut versteckt und dann habe ich mich ein bisschen eher darauf verlassen, andere Sachen mal einzulesen, drumrum, den Kontext und so weiter. Und anscheinend kommen dann auch später mehr so mit Entscheidungen auf der persönlichen Ebene, auf der eher kriminalistischen Ebene und auch so strategische Polizeieinsatzgeschichten. Alles aber sehr, ne, sehr reduziert mit einfachen Textbox-Entscheidungen. Auch wieder klassisch Visual Novel aus Japan. Statische Bilder, die mal vielleicht ein-, zweimal das Gesicht verziehen. Immerhin. Im Gegensatz zum letzten Monat, wo wir das X-Plays Lost Memories hatten, sind die Charaktermodelle sehr, wie kann man das sagen, sehr modern, sehr so ein bisschen westlich, unserem westlichen Geschmack kommt das entgegen. Also nicht hier die großen Kulleraugen, die großen Busen und die Bluse, die gleich auseinanderplatzt, sondern wirklich sehr gesetzte, relativ anschauliche Charaktermodelle, aber alles sehr statisch. Mhm. Also schade, weil wie gesagt, bei Visual Novels habe ich oft das Gefühl, wenn ich mich dann einlese, klingt das eigentlich alles spannend, aber ich habe nicht den Nerv, mich da so durchzulesen. Da lese ich dann doch lieber ein richtiges Buch oder was anderes. Da fehlt mir, dass das Medium besser genutzt wird. Mhm. Also ist doch schade, wenn ich am Anfang das alles in so einer Textwüste verstecke und später so ein paar Multiple-Choice
ja, aber das ist halt das Genre, klar, natürlich. Aber da kann man trotzdem mehr machen. Ich glaube, wahrscheinlich profitiert dieses Spiel halt auch davon, wenn man die Anime-Serie guckt oder liebt oder so, dann hat das sicherlich noch mehr interessanten Aspekt. Ja, das
habe ich gelesen, weil man halt einen gewissen Wiedererkennungswert hat und so. Genau. Also so ein Spiel auch wieder für Liebhaber oder für Leute, die vielleicht schon, wie du sagst, den Anime oder die Kinofilme kennen. Mhm. Ja.
Super. Wie gesagt, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so arg viel zu sagen. Positiv Visual Novel, negativ Visual Novel hast du hier aufgeschrieben. Das passt perfekt.
Ja, ja und halt auch wirklich, also wir werden mit Adventures überschüttet, habe ich das Gefühl. Wir haben Telltale, wir haben Psychopaths, wir haben Book of Unwritten Tales. Jetzt der letzte Titel noch im PlayStation Plus Programm ist auch noch wieder ein Adventure. Also es ist irgendwie, es werden viele Adventures entwickelt, aber sie verkaufen sich anscheinend nicht so toll.
Das ist ja leider schon länger bekannt, ja. Bevor wir zum letzten Titel kommen, mir ist eingefallen, wie der Titel hieß, den ich vorhin meinte, dieser selbstironische Diablo-Rollenspiel, Spiel. Death Spank war das.
Okay,
sagt er. 2010, da gab es drei Teile, auch war eine Trilogie. Death Spank, dann eben Death Spank Songs of Virtue, da ging es eben um Stringtangas. Und der letzte Titel hieß The Baconing statt The Reckoning. Da hat man dann das war so super. Die waren echt alle drei richtig geil. Das Studio habe ich mal geguckt, Hothead Games, die gibt's noch, aber die machen bloß noch iOS und Android-Spiele. Leider.
Wieso einige?
Ja. Die haben sich da so ein bisschen um. Deswegen gibt es da leider kein neues Death Spank. Das würde ich mir tatsächlich mal wünschen. Wer das hat oder kennt, schaut mal rein. Das ist wirklich, wirklich cool. Das war damals eben 2010 in dieser Xbox Live Arcade, wo es jede Woche ein so neues Spielchen gab. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, Uncanny Valley ist kein neues Spiel von David Cage. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Sondern ein weiteres Spiel für die PS Vita, aber auch für die PlayStation 4 und top aktuell, nämlich ein neues Spiel 2017.
Ja, relativ neu. Ich war auch überrascht. Ist so ein typischer 8-Bit-Survival-Horror-Adventure-Indie-Titel. Mhm. Also sieht auf jeden Fall so danach aus. Auch hier wieder eigentlich eine relativ interessante Prämisse mit einem, man spielt Tom, man erfährt so im Lauf der Geschichte, so ein Polizist, der anscheinend einen Mord beobachtet hat und jetzt in seinem korrupten Revier nicht mehr sicher ist und als Nachtwächter auch an so einer stillgelegten Anlage, die irgendwie aussieht wie bei Stranger Things im Wald.
Ist das so von der Seite? Also läuft man links, rechts oder?
Genau, top, 2D.
Okay.
Mhm. Pures 2D-Pixel-Adventure. Und ja, also so ein Spiel, wo ich mir sehr schwer tue, weil das halt doch sehr Survival-Horror ist und auch ein sehr expliziter Survival-Horror. Sehr blutig, sehr brutal. Und ich hatte halt gleich am Anfang ein ganz übles Ende. Das Spiel ist sehr stark verzweigt. Das schreibt es auch schon am Anfang, wenn man das beginnt. Das ist eigentlich dafür gedacht, sehr oft durchgespielt zu werden. Und so interessant die Prämisse und die Inszenierung auch ist, finde ich, durch diesen Spiel ist immer wieder durch Gedanken und auch seine so versatzstückhafte Erzählung wird es ein bisschen kompliziert. Also man spielt halt Tom, man kommt da an in diesem Kaff und wird dann abgeholt und hat dann immer so eine Nachtschicht, da hat man sozusagen einen Timer und man hat auch immer wieder so Albtraumsequenzen mit drin, die dann auch getaktet sind. Später ist der Timer nicht mehr so wichtig, sondern andere Faktoren. Aber man weiß gar nicht, worauf man reagieren soll und die Sachen passieren und man müsste wirklich, glaube ich, dieses Spiel immer und immer wieder spielen, bis man so langsam rausbekommt, da, wenn ich das mache, passiert dann das, dann bin ich zu Ende, dann bin ich tot. Und wenn ich das mache, kann ich aber noch das machen. Und das versteht man halt am Anfang überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, für Leute, die so ein bisschen das Fable haben für diese Art von Survival-Horror, für die könnte das zumindest ein interessanter Titel sein, um mal reinzuschauen. Für mich war es, ich habe es angespielt, ich habe es durchgespielt sozusagen das erste Mal. Ich war schockiert von meinem Ende und hatte überhaupt keine Lust mehr einzusteigen.
Wie lange dauert so ein Durchgang?
Eine halbe Stunde vielleicht.
Ah ja, okay, super.
Also ist nicht.
Aber finde ich mal interessant, so ein Adventure, was man so eine halbe Stunde spielt, ist doch echt mal cool auch wieder.
Ja, und wie gesagt, es hat eine ziemlich, also die Atmosphäre ist schon gut, es trifft halt nicht ganz mein Ding, es ist ein bisschen langsam manchmal, aber du bist da schon und denkst dir so, uiuiui, was ist passiert da, und die Gänsehaut stellt sich bei dir auf. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist mit dieser versatzhaften Inszenierung, aber dadurch hast du halt auch gleichzeitig so eine Verwirrung mit drin, die vielleicht auch ganz gut passt bei dem Titel. Die Hintergrundstory will ich jetzt nicht spoilern, die ist auch ganz interessant. Ich habe mich dann halt eingelesen, weil ich echt gedacht habe, ich habe da weder Nerv noch Lust. Schade halt, dass man am Anfang immer durch die gleiche Sequenz muss. Also das habe ich mir auch angeguckt. Mhm. Der Anfang ist relativ gleich und dann verzweigt sich's sehr stark. Und einfach mal so als Mini-Spoiler, was ich einfach nett finde, ist, du kannst halt gleich am ersten Tag die Schlüssel klauen, mit dem Auto einsteigen und wegfahren. Mhm. Auch fertig. Mhm. Ist doch geil. Also das Spiel lässt auch das zu. Und das fand ich dann wiederum ganz sympathisch, dass das Spiel wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten bedenkt. Und wie gesagt, das hat eine ganz gute, so diese 8-Bit-Indie-Ästhetik. Für ein paar Leute wäre das durchaus ein Blick wert. Mein Genre ist es halt nicht.
Mhm, klar, aber zumindest ein aktuelles Spiel. Das reiht sich ja jetzt ganz gut ein in die Reihe. So ein modernes, aktuelles Indie-Spiel zu ein paar Klassikern und den Top-Games am Anfang. Insgesamt dann doch ein ganz cooles Programm, finde ich.
Ja, ich rechne Sony da schon hoch an, dass sie es eigentlich schaffen, über diese Hintertür PS Vita eigentlich jeden Monat, besonders mit diesem Cross-Buy, Cross-Play und Cross-Save-System, immer wieder interessante Indies zu pushen.
Ja.
Ich meine, ja, es ist ein bisschen Adventure-lastig. Das finde ich, müsste man mal in Zukunft ein bisschen gucken, weil jetzt hier gerade haben wir wirklich 3 Adventures alleine beim PS Plus Programm. Mhm. Und die Novels ist halt was, wo man oft das Gefühl hat, das ist sehr nischig.
Ja,
also
ja.
Da hat man eher so die Resteverwertung, das Gefühl. Aber gerade diese Indies, die habe ich auch letztes Jahr zu einigen meiner Highlights neben den Top-Titeln gewählt. Das finde ich schon eine tolle Idee. Und da scheint auch auf der Vita noch genug zu existieren, dass man das immer wieder
ja,
da reinbringt.
Ist ja auch ein ideales Teil, um jetzt die Vita noch am Leben zu erhalten, weil klar, solche Portierungen funktionieren dann auch relativ einfach. Was ist denn gerade noch das aktuelle VR-Spiel? Das weiß ich gerade nicht mehr.
Oh, da müsste ich auch noch mal nachgucken. Das letzte, was wir hatten, war dieses Starblood, glaube ich.
Ah ja, stimmt, genau, das war das. Das war dieses Multiplayer-Ding, gell? Hab ich mal runtergeladen, aber auch noch nicht ausprobiert. Bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ja, das konnte ich leider nicht spielen, weil meine geliehene PlayStation VR nicht mehr da ist, deswegen, und das ist wirklich ein Exklusivtitel. Das Dead Zoo ist, glaube ich, immer noch drin, und genau, Starblood Arena ist der Titel, benötigt auf jeden Fall PlayStation
VR. Ja, das ist nur für PSVR erschienen. Genau. Gut, dann haben wir das auch noch vervollständigt. Wunderbar, genau jetzt in dieser Sekunde bricht die eine Stundenmarke um. Wir sind auch durch. Vielen lieben Dank, Attila. Wer natürlich wie immer mehr noch lesen will, geht bei dir im Blog vorbei. Sobald du halt irgendwie dazu kommst, schreibst du ja auch immer ein paar Sätze dazu.
Ja,
vielen lieben Dank für deine Recherchearbeit. Ein sehr interessanter, spannender Monat. Und wir hören uns natürlich spätestens wieder Mitte Februar mit dem nächsten Programm. Und wir versuchen natürlich wie immer, das auch einigermaßen, das ist halt immer so ein bisschen so ein Abwägen. Machen wir es vor dem 15., dann habt ihr noch mehr Zeit, die Sachen runterzuladen. Aber wenn wir es nach dem 15. machen, können wir halt auch noch mehr zu den Sachen sagen, die dann halt erst ab dem 16. erscheinen. Das machen wir immer so ein bisschen von der Zeit von Attila abhängig und natürlich auch immer von unserem Terminplan und je nachdem, wo halt auch die interessanteren Spiele drin sind. Also Zombie und Tomb Raider fand ich jetzt zum Beispiel persönlich interessanter zum noch schnell runterladen als Kingdom for Cavelings. Das hängt immer davon dann ein bisschen ab.
Ja, genau. Also wie gesagt, bitte, wenn, dann heute gleich gucken. Heute sind die alten Titel bei Xbox noch da und ab morgen, wenn der Cast erscheint, sind dann die neuen auch da. Van Helsing gibt's auch noch im Angebot bis zum 20.01. Und mein Blog ist gerade hängt ein bisschen hinterher aufgrund des relativ anstrengenden Jobs, aber ich glaube, mit Insert Moin ist man da ganz gut vorbereitet.
Aber bei Twitter bist du recht aktuell, wenn auch die neuen Titel angekündigt wurden. Also wer sich dafür interessiert, @GamesCurator, da updatest du zumindest immer, was jetzt aktuell neu angekündigt wird. Da bleibt man da auf dem Laufenden.
Genau.
Und noch gibt es keine Neuigkeiten, ganz kurz noch als Ergänzung. Wir überlegen ja, ob wir, wenn sich Nintendo mal irgendwie dazu bewegt, für die Switch irgendwie sowas Ähnliches anzudeuten, dann werden wir das natürlich auch überlegen, wie wir das dann hier einbinden, ob wir dann auch über alle Spiele sprechen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was Nintendo da macht. Bis jetzt ist es immer noch nicht so richtig klar oder noch nicht öffentlich kommuniziert, was die da genau vorhaben, ob sowas wie einen Netflix der alten Nintendo-Spiele oder sowas geben wird. Wenn, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier einbinden. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Es wurde ja sogar verschoben,
genau.
Habe ich jetzt gehört, dass sie die Einführung ihres Online-Monats-Jahres-Abonnements noch verschoben haben. Da scheint noch irgendwas im Argen zu sein. Wenn sie es wirklich so mit diesem klassischen Retro Netflix sein sollte, dann wird das auf jeden Fall eine sehr angenehme Aufgabe, weil die meisten Titel kennen dann auch die meisten. Und da müssen wir dann mal schauen, wie wird das dann rein.
Wenn es sowieso wie bei Netflix der Gesamtkatalog ist, dann müssen wir wahrscheinlich nur immer über die neuen Titel reden. Aber mal gucken, wie das wird. Wunderbar.
So ist es. Danke für die Einladung.
Euch noch einen schönen, was auch immer, Tagende oder Anfang des Tages, Nachmittag. Wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.